Durch Netflix erhält Cobra Kai endlich die verdiente Aufmerksamkeit. Wir erklären, warum ihr die Serie nicht verpassen solltet. Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über, ja, eigentlich alles, was man so in Deutschland legal streamen kann, ob bei Sky Ticket, Amazon, Netflix, den Videotheken, Join und so weiter und so fort. Alles ist möglich, würde ich sagen. Ich glaube, wir sprechen heute auch über eine Serie, die zeigt, wie breit und vielfältig und kompliziert das Streaming-Angebot auf der Welt gerade ist. Wir sprechen nämlich heute über Cobra Kai. Ich bin die Jenny Jecke von Moviepilot und bin hier verbunden mit der Andrea Wöger. Hallo Andrea, wie geht's, wie steht's?
Hallo Jenny, mir geht's gut. Ich habe mich gerade mit ein paar Roundhouse-Kicks aufgewärmt und bin ready für ein Gespräch über Cobra Kai. Und ich habe wirklich extrem viel Redebedarf. Ich finde, das ist eine Serie, die schürt Redebedarf und da freue ich mich jetzt drauf.
Ja, meine Straße stimmt zu, glaube ich, da draußen mit den Hupern. Ja, ich habe auch viel Redebedarf. Ich habe hier so einen Jean-Claude Van Damme-Spagat natürlich gemacht. stellt euch das aber bitte nicht vor. Das
war schmerzhaft. Machst du jetzt währenddessen?
Jetzt gerade sitze ich so auf meinem Holzstuhl, der mich hier seit Monaten im Homeoffice begleitet. Und der härtet ab und da ist auch so ein Spagat irgendwann kein Problem mehr. Andrea, was hast du denn zuletzt gestreamt?
Auf den Stream gestöbert. Ich habe, was habe ich denn gestreamt? Ich habe gar nicht mal so viel gute Sachen gestreamt. Das ist natürlich dann immer ein bisschen ein Problem, wenn man irgendwas empfehlen soll. Ich habe nämlich vor allem Destiny 2 gespielt. Ich bin gerade wieder so in der Zock-Phase. Ich habe aber zwei Sachen geguckt, die extrem schlecht beim Moviepilot bewertet sind. Wobei ich Mulan, den neuen Film, auch schlecht fand. Ich fand den nicht allzu gut. Aber was ich gut fand, ist Cursed, die Serie, die eine sehr dreckige, brutale, hoch-FSK-ige Fantasy-Serie bei Netflix mit der Hauptdarstellerin von Tote Mädchen lügen nicht. Jetzt habe ich gerade ihren Namen vergessen.
Catherine Langford?
Ja, genau, das ist es. Und die hat nur eine 5,4 beim Moviepilot, was mich total erschrocken hat, weil ich finde die Serie unglaublich unterhaltsam und tatsächlich handwerklich auch echt schick gemacht. Also da kann sich zum Beispiel bis auf die Schwertkämpfe The Witcher noch ein bisschen was abgucken, finde ich. Hätte sowieso gern Crossover von The Witcher und Cursed. Ja, im Prinzip ist das so eine ganz typische Fantasy-Geschichte in Fantasy-Landen. Manchmal erinnert es mich auch ein bisschen an Xena. Es sieht aber alles ein bisschen schicker aus. Und wer auf dreckige Fantasy steht, eine sehr unterhaltsame, kurzweilige Geschichte, der sollte da, finde ich, mal reingucken und sich nicht von den schlechten Bewertungen abschrecken lassen.
Ich habe da, glaube ich, nach 10 Minuten aufgehört. Aber vielleicht schaue ich es mal weiter. Es war mir einfach irgendwie zu wenig Xena und trotzdem sah es irgendwie wie Xena aus.
Ich habe tatsächlich auch nach 10 Minuten abgebrochen, weil ich es ultra langweilig fand und dann dachte ich, okay, gebe ich dem Ganzen noch mal eine Chance. Und dann gibt's, glaube ich, am Ende der ersten Folge gibt's so eine ganz lange Plansequenz, wo einfach ein Dorf niedergemäht wird. Es ist eine riesige Schlachtsequenz und sie stolpert da so irgendwie durch. Und das hat mich echt beeindruckt, weil das wirklich schick gemacht war. Und dann bin ich dran geblieben und es hat mich auch nicht enttäuscht.
Ja, naja, ich weiß ja nicht. Plansequenz auch. Haben wir aber hier in Cobra Kai auch eine ganz, ganz tolle in der zweiten Staffel. Ja, ich habe auch nur schlimme Sachen gesehen, fürchte ich. Über Tenet darf ich ja nicht reden, was vielleicht auch gut ist für alle Tenet-Fans da draußen. Kinofilm und so. Aber ich habe mir den komplett am Wochenende den jungen Wallander bei Netflix durchgebinged und war massiv enttäuscht. Frag mich nicht, worum es in der Serie geht. Ich weiß nur noch, und ich habe gestern mir nochmal die letzte Folge angeschaut, nachdem ich gemerkt habe, oh, das war die letzte Folge, hätte ich mal drauf achten sollen. die hat nämlich ein total bizarres Ende. Das Einzige, was die Serie wirklich auffällig macht, ist, dass der Hauptdarsteller aussieht wie Jonathan Groff aus Mindhunter und auch ähnliche Vibes abgibt. Falls euch Jonathan Groff gefällt, dann schaut den jungen Wallander bei Netflix. Ich habe dafür dann da gleich danach noch die neuen oder die erste ein, zwei neuen Folgen von The Boys schon mal angeschaut. Ich glaube, es gibt 3 aktuell bei Amazon Prime Video. Ich bin noch nicht jetzt da durch mit den 3 Folgen, aber fühlte mich sofort wie zu Hause, als hätte es gar nicht ein Jahr Pause dazwischen gegeben. Und wenn ihr euch fragt, warum lohnt sich The Boys, dann würde ich euch, lieben Hörern da draußen, einfach mal unseren Podcast empfehlen über The Boys, den wir hier beide auch in diesem Doppel zusammen aufgenommen haben. Ja, The Boys, ein rares Highlight an diesem traurigen Wochenende. Aber immerhin gab es ein fantastisches Formel-1-Rennen. Ach, das Beste der Saison.
Geht das wieder los?
Ich mach gleich weiter mit anderen Themen. Wir sind heute hier zusammengekommen, digital, um über Cobra Kai zu sprechen. Da gibt es
Cobra Kai.
Ja, da gibt es 2 Staffeln aktuell bei Netflix. Es ist keine Netflix-Serie, aber die Zukunft der Serie liegt voraussichtlich bei Netflix. Cobra Kai ist, vereinfacht gesagt, eine Fortsetzung des 80er-Jahre-Klassikers Karate Kid. Auch mit dem zum Teil selben Cast, nur sind die alle jetzt ein bisschen älter, weiser, naja, nicht immer, geworden. Und dazu gibt es natürlich auch eine neue, junge Generation. Die beiden kommen zusammen. Ist eine interessante Geschichte. Ich hätte vorher gedacht, nicht, dass es mich interessiert. Wurde dann sofort reingezogen, als es jetzt zu Netflix kam und konnte nicht mehr aufhören, Cobra Kai zu schauen, was sich ja auch an der Länge der Episoden liegt. Wir wollen heute mal schauen, was macht die Serie besonders? Brauchen wir überhaupt noch eine 80er-Jahre-Aufguss? Und für wen lohnt sich das eigentlich? Muss man vorher Karate Kid eigentlich geschaut haben? Ein kleiner Hinweis von mir dazu. Wir werden am Anfang allgemein über die Serie sprechen. Später im Verlauf des Podcasts können sich dann aber auch kleinere Spoiler schleichen.
Nisten.
Da werden wir aber dann rechtzeitig davor warnen, keine Angst. Die Serie ist jetzt nicht so, dass wir intensiv jeden einzelnen Plotstrang der 2. Staffel zum Beispiel auseinandernehmen müssen, aber seid darauf hingewiesen. Andrea, wie gut erinnerst du dich an Karate Kid von 1984?
Ich erinnere mich fantastisch, weil ich habe den vor einer Woche zum ersten Mal gesehen.
Zum ersten Mal?
Ja, tatsächlich. Ich bin kein Karate-Kid-Kind. Ich bin nicht damit aufgewachsen. Ich bin mit anderen Filmen, ich bin schon mit vielen Filmen und Serien aufgewachsen, aber nicht mit Karate-Kid tatsächlich. Ich habe keinen einzigen der Filme gesehen. Haut mich nicht digital dafür, bitte. Ich habe dann aber so viel Gutes von Cobra Kai gehört und dachte, ich will mir diese Serie angucken, dass ich dann den ersten Karate Kid von 84 mir angeguckt habe, weil ich in einschlägigen Foren namens Reddit oft gelesen habe, dass es absolut reicht, wenn man den ersten sieht. Und dass es aber schon Sinn macht, weil es eben extrem viel Referenzen gibt und die Serie dann einfach ja vollständiger irgendwie verstanden werden kann. Und ich kann mich deswegen sehr gut an Karate Kid erinnern und fand das auch ganz interessant, diesen Film von 84 jetzt 2020 zum ersten Mal zu sehen. Und ich mochte den wirklich gerne. Also der ist echt gut gealtert, nicht in allen Belangen, aber im Gegensatz zu ganz vielen anderen 80er-Jahre-Filmen ist der wirklich gut gealtert und erzählt echt eine süße Geschichte, finde ich. Ich war auch extrem begeistert von Ralph Macchio als Daniel LaRusso in dieser Rolle. Wer mich eher nicht so begeistert hat in dem Film, war eben William Zabka, der Johnny Lawrence spielt, der ja dann der eigentliche Protagonist in Cobra Kai Staffel 1 ist. Deswegen fand ich es auch umso besser, dass sie das so rumgedreht haben. Aber Jenny, wie ist das denn bei dir? Hast du als Kind Karate Kid geguckt?
Ja! Also, ich bin ja auch vom Alter, was ich ja leider genau da rein, nur dass dann alles die Anfang der 90er rauf und runter lief im Fernsehen. Aber ich hatte insofern eine besondere Beziehung zu Karate Kid, als ich nicht nur 80er Jahre kam, wie Zurück in die Zukunft und den Karate Kid geschaut habe, sondern vor allem schon als Kind sehr viel Martial Arts Content, wie man heute sagen würde, bezogen habe durch meine Augen und meine Ohren. Das heißt, die nachmittäglichen Jackie Chan Filme am Samstagmittag bei Kabel 1 oder wie das damals hieß, habe ich verschlungen. Ich habe mir auch jeden Karate Kid Knockoff angeschaut. Ich habe mir angeschaut American Shaolin. Ich habe mir angeschaut hier Sidekicks mit Jonathan Brandis und Chuck Norris und. Insofern war Karate Kid natürlich auch Teil meiner Martial Arts Diät und ich liebe Martial Arts Filme bis heute. Insofern war das schon ein wichtiger Film. Ist aber nicht so ein Film, wie den ich jetzt privat zum Beispiel immer wieder absichtlich geschaut habe bis heute oder so. Eigentlich habe ich jetzt keine tiefe Beziehung zu der Story. Da schaue ich mir schon lieber dann wirklich die Jackie Chan Filme an, weil die dann auch wirklich Martial Arts mäßig noch ein bisschen besser sind. Zu denen habe ich auch mehr nostalgische Gefühle. Aber Karate Kid ist schon essentiell, um so sich diesem Genre zu nähern als junger Mensch Anfang der 90er Jahre. Vielleicht für unsere Hörer noch mal als Kontext. Also der Ursprung von Cobra Kai ist Karate Kid von 1984. Den kann man leider in Deutschland aktuell nicht in einer Flat streamen. Den gibt's aber jetzt problemlos bei Google Play, Amazon und so weiter zu kaufen und zu leihen. Karate Kid selbst, also dieser ursprüngliche Film, hatte mehrere Sequels. Teil 2 wird auch mehrmals in der Serie referenziert. Das lohnt sich auch wirklich, den zu schauen, um bestimmte Dinge, gerade was Johnny Lawrence und seinen Mentor angeht, zu verstehen. Ist aber jetzt nicht notwendig, um die Serie zu verstehen. Aber darüber können wir ja vielleicht später nochmal sprechen. Hm. Dann kam 89 Karate Kid 3 und dann kam ein großes Highlight, nämlich The Next Karate Kid mit dem aktuellen Netflix-Star Hilary Swank in der Hauptrolle. Hilary Swank aus Away, damals schon in Karate Kid 1994. Und dann kam, und das, soweit ich es sehen kann, der einzige Karate Kid-Film, den man da flat streamen kann, 2010 das Remake, Reboot, was auch immer, mit Jaden Smith und meinem Kindheitshelden Jackie Chan in der Ersatzrolle von Mr. Miyagi sozusagen. The Karate Kid 2010 spielte dann aber in China. Fragt mich nicht, warum sie trotzdem Karate im Titel haben, weil das passt überhaupt nicht. Es gab übrigens auch eine animierte Karate Kid-Serie. Also das ist ein Riesen-Franchise. Und dann wurde es 2018 mit Cobra Kai fortgesetzt. Das Besondere an Cobra Kai ist, dass es eigentlich erstmal produziert wurde und dann wurde es mehreren Streaming-Anbietern angeboten und ein neuer Streaming-Anbieter hat damals zugegriffen und zwar YouTube Red hieß es damals, was ich immer mit Pornos assoziiert habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Andrea, der Name, der war irgendwie seltsam. Hast du jemals über YouTube Red nachgedacht?
Ich muss ja gerade aufpassen, meinen Kaffee nicht auszuspucken. Ja, ich habe tatsächlich auch wirklich viel über den Namen nachgedacht. Ich weiß nicht, ob mir ganz speziell der Gedanke kam, dass das jetzt irgendwas wie Pornhub oder so sein müsste. Aber mir hat sich dieser Name auch nie ganz erschlossen und es macht ja auch Sinn, dass sie es dann in YouTube Premium umbenannt haben nach einer Weile, weil YouTube Red einfach, ja, die Assoziation, die stimmt nicht.
Das ist ein pornöser Name, so ist es halt. ja, YouTube Red beziehungsweise Premium war jetzt aber nicht so der mega erfolgreiche Netflix-Konkurrent, fürchte ich. Aber ich kann sagen, als jemand, ich habe, glaube ich, einmal irgendwie so einen kostenlosen Piloten zu einer Science-Fiction-Serie bei gesehen. Die wurden damals hochgestellt, damit man angelockt wird, um wirklich YouTube Red beziehungsweise Premium dann auch zu abonnieren. Aber mehr habe ich davon eigentlich nicht wahrgenommen, außer eines Reddit-Threads mit schaut doch endlich mal Cobra Kai, die Serie ist viel besser, als dieses YouTube Red Label einem verspricht. Weil man denkt ja bei YouTube eher an 10-minütige Videos oder so, an die typischen Creators auf der Plattform. Und mit dem Streaming-Dienst wollte YouTube halt wirklich auch in so fiktionale Longform-Stories einsteigen. Und Cobra Kai hat damals schon sehr viel für Aufmerksamkeit gesorgt, zumindest in meiner kleinen TV-Kritiker-Bubble. Ich habe das dann aber trotzdem nicht gesehen, weil einfach die Hürde zu groß war für mich, mich da mit YouTube Red zu beschäftigen. Und wer weiß, was einem dann noch angeboten wird, wenn man das erstmal eingibt bei Google, ne?
Mir ging es tatsächlich genauso. Ich war wirklich einfach zu faul, mich mit dem YouTube Premium Kanal auseinanderzusetzen, weil ich habe ja schon seit Jahren 3 mit Disney Plus jetzt 4 Streamingdienste abonniert, für die ich monatlich und jährlich zahle, und das war mir dann echt zu viel. Ich habe übrigens vorhin noch mal ein bisschen recherchiert. Es gibt auch noch eine zweite extrem gut besprochene Serie, also ein YouTube Original, und zwar namens Wayne. Das hat auch bei Moviepilot eine 8,0, also fast so viel wie Cobra Kai. Da wird das Western-Genre so ein bisschen demontiert. Ist auch mit Teenager-Ansatz, glaube ich. Genau, Western-Genre wird demontiert. Das fand ich sehr spannend. Und dafür dachte ich, okay, vielleicht lohnt sich's doch dann, auch wenn Cobra Kai jetzt bei Netflix ist, nochmal reinzuschauen bei YouTube Premium. Also wenn ihr YouTube Premium habt, aber noch nichts von Wayne gehört habt, dann vielleicht ist das auch was für euch. So als kurzer Einschub. Wayne natürlich auch sehr passender Name dann.
Wayne interessiert?
Ja.
Gut. Cobra Kai. 2 Staffeln wurden bei YouTube Red/Premium veröffentlicht. Es gibt 20 Folgen, die sind dann jeweils ungefähr eine halbe Stunde lang. Dann ging es aber so weiter, da YouTube Schritt für Schritt zurücktrat von seinen eigenen Investitionen in fiktionale Serien, ging es dann dazu über, dass dann Cobra Kai wieder geshoppt wurde. Also die Serie selbst wird ja produziert von anderen Firmen, also YouTube produziert die ja nicht selbst, sondern die haben die nur gekauft, und dementsprechend haben dann die anderen Firmen dann wieder Streaming-Anbieter gesucht. Wer kauft denn jetzt Cobra Kai und wer investiert in die Zukunft dieser Serie? Und da war dann der Anhang auf einmal sehr groß. Also andere Firmen, andere Streaming-Anbieter haben das mitbekommen, dass es einen kleinen Hype um diese Serie gibt. Netflix hat zugeschlagen. Jetzt sind beide Staffeln bei Netflix. Die dritte ist schon fertig gedreht. Die wurde ursprünglich noch für YouTube gedreht. Darüber können wir dann auch am Ende sprechen, was wir uns da von erwarten. Die Serie hat also eine Zukunft, und ich persönlich finde das sehr schön, denn ich war sehr, sehr positiv überrascht von Cobra Kai. Andrea, warum hast du das jetzt eigentlich angeschaut, wenn du noch nie Karate Kid geschaut hast vorher?
Ich habe schon vor 2-3 Jahren, als das eben bei YouTube Premium und damals YouTube Red gestartet ist, drüber gelesen. Da gab es dann immer diese Headlines, ist viel besser, als man dachte, viel besser, als es YouTube verdient hat oder so irgendwas. Und nichts gegen YouTube. Und wurde dann extrem neugierig. Dachten wir, so eine richtig gut besprochene Sequel ist ja eh immer so eine Sache, wenn du quasi, wir reden ja dann nachher auch noch über die sogenannten Legacy-Sequels, was immer noch eins meiner absoluten Lieblingswörter ist, die existieren, wenn du quasi altes Franchise nimmst und zu entstauben versuchst, aber halt die Darsteller von damals weiter an Bord hast. Ich finde das Konzept schon sehr interessant, und wenn es dann auch noch so gute Kritiken hat, dann ich war einfach wirklich neugierig wegen den guten Kritiken, und als es dann bei Netflix kam, habe ich es eigentlich sofort am ersten Wochenende durchgeguckt.
Ja, das ging mir ähnlich. Ja.
Nee, ich wollte dich nur fragen, ob es bei dir ähnlich war.
Ja, also bei mir war es ähnlich. Lange davon gehört, dann endlich mal die Aufwandsstufe so niedrig, dass selbst ich es schauen kann auf der Couch zu Hause. Und dann habe ich es tatsächlich getan. Ich habe da Karate Kid dunkel in Erinnerung gehabt, wusste gerade noch so, wer dieser Johnny Lawrence ist, die Hauptfigur aus Cobra Kai, stammt nämlich aus Karate Kid. Das Interessante an der Story, falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, ist, dass quasi die Heldengeschichte von Karate Kid umgekehrt wird. Im Originalfilm geht es um Daniel LaRusso, der mit seiner Mutter von New Jersey nach Kalifornien zieht, also diese klassische neue Schüler an der Schule Story. Er wird dort gemobbt, unter anderem auch von diesem Johnny Lawrence, einem blonden Recken, wie man ihn aus den 80er Jahren kennt. und erhält dann Hilfe durch seinen Nachbarn, einen Japano-Amerikaner namens Mr. Miyagi, der von Pat Morita gespielt wurde damals. Und wird dann von ihm trainiert und am Ende läuft dann alles darauf hinaus, dass der Daniel LaRusso und der Johnny Lawrence in einem großen lokalen Karate-Turnier, weil damals gab es ja einen echten Martial-Arts-Boom in den USA, der ausgelöst wurde eben auch durch das asiatische Martial-Arts-Kino, das in den Jahrzehnten davor langsam seinen Weg um die Welt antrat. Der gibt's eben dieses Karate-Turnier und Spoiler für Karate Kid von 1984, Daniel LaRusso gewinnt. Johnny Lawrence, der augenscheinlich Bösewicht aus dem Cobra Kai Dojo, verliert durch einen finalen, superspannenden Move von Daniel. Und 34, oh Gott, ist das alt, ich fühle mich so alt, 34 Jahre später treffen wir diesen Johnny Lawrence wieder, der so mit Gelegenheitsjobs sein Geld verdient, mehr schlecht als recht, und dann, und das ist die Idee der Serie, zum Helden dieser Serie wird. Der damalige Bösewicht wird zum Helden und am Anfang ist Daniel LaRusso erstmal im Hintergrund. Wir sehen ihn auf Werbebannern und in Werbespots. Er hat irgendwie so ein Autohaus, Franchise fast schon, glaube ich, in dem Ballet. Und der Loser ist am Anfang unser Held. Und wie hast du denn das wahrgenommen? Weil viele fragen sich ja, muss ich überhaupt Karate Kid schauen vorher? Wie hast du denn den Johnny wahrgenommen, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast?
Ne, genau, bei mir ist das ja eben so ein bisschen anders, weil ich direkt vorher Karate Kid gesehen habe. Und in Karate Kid ist die Figur von Johnny wirklich einfach ein unfassbar nerviger, aggressiver Teenager. Wobei man ja dazu sagen muss, dass schon in Karate Kid angedeutet wird, es wird halt eben nicht ausgeführt, aber im ersten Teil zumindest, aber es wird halt schon angedeutet, dass er nur deshalb so ist, weil sein Trainer ihn halt mit sehr toxischer, aggressiver Erziehung, also regelrecht vergiftet und ihm so Lehren einbläut wie zutreten, wenn er dir den Rücken zudreht und so. Keine Gnade ist ja auch eins der drei großen, also gehört zu dem großen Motto von Cobra Kai, und spielt ja dann auch in der Serie eine große Rolle. Und das war die eine Szene, wo man in Karate Kid am Ende erkannt hat, dass Johnny nur deshalb so ein furchtbar nerviger Teenager ist, sage ich jetzt mal, der ständig anderen auf die Fresse haut und kein Nein akzeptieren kann, auch wenn es jetzt um seine Ex-Freundin geht zum Beispiel, dass man da schon irgendwie einen Ansatz davon erkennt, warum er eigentlich so ist. Und genau diese eine Szene, die wird quasi auf eine ganze Serie ausgewälzt in Cobra Kai 34 Jahre später, wo sich eben dieser Teenager von damals, der es so schwer hat, weil er einfach nie die Chance hatte von einer ausgeglichenen Erziehung, von einem ausbalancierten Weg, der ihm quasi aufgezeigt wurde, und was das mit ihm gemacht hat, wo ihn das hingeführt hat und wie schwer er es teilweise deshalb jetzt hat. Und dann geht's in der Serie eben auch darum, wie er das ungefiltert, also anfänglich ungefiltert, wiederum an Teenager weitergibt und welchen Schaden er dadurch anrichtet und wie er das dann langsam merkt oder auch nicht merkt. Das ist ja immer alles ein sehr schmaler Grat. Deswegen finde ich Johnny Lawrence als Hauptfigur ist das, ich finde es wirklich genial, dass sie ihn zur Hauptfigur gemacht haben und im Gegensatz dazu unseren alten Helden, Daniel LaRusso, anfänglich schon fast ein bisschen als Bösewicht hingestellt haben, der jetzt super aalglatt und erfolgreich und überheblich geworden ist und quasi den bodenständigen Johnny da von seinem großen Autoschloss anblickt. Und wir identifizieren uns halt mit Johnny, wir identifizieren uns mit dem Loser, der irgendwie nie so wirklich eine Chance bekommen hat. Und das wird halt sehr schön herausgearbeitet in vor allem der ersten Staffel von Cobra Kai. Jenny, warst du auch gleich von Anfang an auf der Seite von Johnny?
Ja, ich hatte das nicht mehr so wirklich in Erinnerung, was der Johnny überhaupt gemacht hat im Karate Kid. Ich habe mir hinterher dann nochmal Teil 1 und 2 angeschaut. Mhm. Und gerade den Anfang von Teil 2, der wird auch visuell nochmal zitiert in der Serie. Da sieht man dann nochmal ganz kurz skizziert, wie schlimm eigentlich die Beziehung ist zwischen Johnny und seinem Meister, den wir ja dann auch in der Serie wiedersehen. Und insofern war ich erstmal froh, ich persönlich, dass ich nicht meine Zeit mit Ralph Macchio verbringe. Weil ich habe nichts gegen ihn und er ist ein super nicer Junge in Karate Kid damals und so. Und sicher einer der sympathischeren jungen Menschen aus den 80er-Jahre-Kino. Aber war jetzt nie so, dass ich den gesehen habe und dachte, boah, das ist eine faszinierende Figur, bitte noch mehr davon oder so. Insofern war ich positiv überrascht, dass es um Johnny Lawrence geht. Und ich muss auch sagen, dass William Zabka, der Schauspieler, der ja wirklich wenig zu tun hat im Originalfilm, diesen Anforderungen der Rolle auch sehr gut gewachsen ist. Also er ist für mich wirklich so das emotionale Zentrum und das vielschichtige Zentrum, weil es eben kein reiner Held ist. Und bei Daniel LaRusso ergeben sich dann im Verlauf der Serie dann eben auch immer mehr so die Schattierungen. Wir sehen sein Verhalten quasi aus einem anderen Blickwinkel und auf einmal nehmen wir dann auch die problematischen Teile davon wahr. So vor allem natürlich den Kontrollzwang, den Daniel hat gegenüber seiner Familie, manchmal vor allem in der zweiten Staffel. Und ja, ich war da wirklich sehr positiv überrascht. Wie man jetzt an dem Inhalt schon sieht, geht's in Cobra Kai um die Originalfiguren und trotzdem ist es aber auch irgendwie ein Sequel mit einer neuen Generation und das macht diese Serie eigentlich erst zum Legacy-Sequel. Andrea, wie würdest du Legacy-Sequel erklären?
Ja, genau. Ich meine, es ergibt sich ja schon aus dem Wort an sich. Es ist ein Kofferwort aus den zwei englischen Begriffen Legacy, also Vermächtnis zu Deutsch, und Sequel, also Fortsetzung zu Deutsch. Also eine Vermächtnisfortsetzung oder Vermordsetzung. Wenn man das im Deutschen auch zu einem Kofferwort machen möchte, klingt natürlich nicht so geil wie Legacy-Sequel. Es bedeutet, wie das Kofferwort ja schon sagt, dass du einerseits das Vermächtnis nimmst und es gleichzeitig aber auch mit einer Fortsetzung kombinierst. Im Falle von Cobra Kai hast du halt die alte Garde von William Zabka und Ralph Macchio und dann eben später auch noch den Martin Kopf, der John Kreese spielt, und ein paar andere Figuren aus dem Original, die noch auftreten und Cameos haben. Und dann erzählst du aber eigentlich eine ganz neue Geschichte mit diesen Figuren, und die alten Figuren, die reihen sich dann eigentlich in eine neue Geschichte ein mit neuen Figuren. Und das haben wir ja zum Beispiel, ich glaube tatsächlich, das korrigier mich Jenny, dass das vor allem mit Star Wars 7 aufkam, als sie quasi Harrison Ford hinzugeholt haben zur neuen Garde um Daisy Ridley und Adam Driver. Oder gab es das vorher schon? Ich glaube, das kam ungefähr da auf, ne?
Ja, der Matt Singer, das ist ein amerikanischer Filmjournalist, der hat den Begriff in Bezug auf Star Wars geprägt. Mhm. Einfach weil, glaube ich, es gab ja so, erst gab Sequels, ne, kennen wir ja schon lange, und dann gab es Mitte der 2000er irgendwann Reboots. Und dann gab es sogar Preboots, aber das ist Thema für einen anderen Podcast, wie Planet der Affen, hier Prevolution zum Beispiel. Entweder so gab es einen harten Neustart oder eine echte Fortsetzung. Für mich ein früheres Legacy-Sequel, was so ein bisschen das Template gegeben hat, wäre gewesen auch Indiana Jones und das Königreich der Kristallschädel. Glaube ich, ist der Deutschtitel. Der vierte Indiana-Jones-Film, wie auch immer ihr euch an den Film erinnert, er ist insofern Legacy-Sequel, als man einen Indiana-Jones-Film mit Harrison Ford hat, aber eben schon mit der Figur von Shia LaBeouf, schon quasi der junge Held das Zepter übernimmt. Und diese Zepterübergabe ist eigentlich in diesen Legacy-Sequels immer wichtig. Und bei Star Wars, der Sequel-Trilogie, ist das ja so, dass da quasi in jedem Film ein Zepter übergeben wird. Mindestens eins. Lichtschwertförmiges Zepter. Und dann dementsprechend auch immer die Originalstars dann quasi den Helden auf die Schulter klopfen. So. Und die genau. Ja.
Und ich Ich finde ja, dass, ich meine, das ist natürlich ein anderer Podcast, ich finde, dass Star Wars das gar nicht so schlecht macht, aber ein wirklich gutes Beispiel für Lego-Sequel, finde ich, sind Rocky Balboa und Creed 1 und 2 in Kombination. Die finde ich, die machen das richtig, richtig gut. Also was Sylvester Stallone, wie Sylvester Stallone da quasi sein, ja, schon sehr umfangreiche Legacy quasi weitergegeben hat. Einmal so ein kleiner Abschied von ihm als Hauptfigur in Rocky Balboa und dann die Zepterweitergabe in Creed 1 und 2, finde ich ein sehr, also eigentlich so das beste Beispiel neben Cobra Kai, was mir so einfällt für gelungenes Legacy-Sequel.
Ja, die sind wirklich sehr gut, weil die, glaube ich, auch so die Gratwanderung schaffen zwischen, wir erzählen die Geschichte fort und wir erzählen nochmal dasselbe in grün. Ja. Weil sie ja auch wieder vom Aufstieg eines jungen Boxers erzählen, so wie eben die Star Wars Filme auch nochmal von einer jungen Person in der Wüste anfangen, so in der Art, was einem dann sehr bekannt vorkommt. Und manche Lego-Sequels schaffen das besser, manche schaffen es weniger gut. Ich finde auch Cobra Kai ist wirklich ein hervorragendes Beispiel, wie man quasi dieses Treffen der Generation umsetzt. Und was mir besonders gut an der Serie gefällt, ist, dass eben sich da, dass sie auch das Interesse an den alten Recken nicht verlieren und nicht einfach dann quasi die alten Helden am Ende der ersten Staffel zum Beispiel einfach aus dem Weg schaffen, damit dann die Neuen den Stab übernehmen und dann weiterkämpfen, so in der Art. Vielleicht kurze Übersicht über die Figuren. Wir haben Johnny Lawrence, Daniel LaRusso, und dann kommt auch später noch der John Kreese dazu. Das ist der problematische Meister von Johnny Lawrence aus dem Cobra Kai Dojo, als quasi den Club, in dem Karate trainiert wird. Und Johnny Lawrence rettet in der ersten Staffel einen Jungen namens Miguel Diaz davor, vor Bullies. Das ist so ähnlich wie in dem Karate Kid-Film damals, und beginnt dann sein Training, und dann entwickelt sich so ein Dreiergespann, gegenseitige Eifersüchteleien, bisschen soapig um diesen Miguel Diaz, um Samantha LaRusso, die Tochter von Daniel, also dem Helden aus Karate Kid von 1984, und Robbie Keane, der Sohn, der entfremdete Sohn von Johnny Lawrence ist. Das heißt, es gibt die Väter werden quasi indirekt geswappt, muss man sagen. Also der Robbie Keane findet in Daniel LaRusso nach und nach eine Mentorfigur. Und das ist schon alles sehr verzwickt. Eine riesen Familiengeschichte in dieser kleinen Karate-Kid-Story. Hast du denn, abgesehen von Johnny Lawrence, irgendeine Figur, die dich besonders beeindruckt hat in Cobra Kai?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar Hawk, also Eli Moskowitz, und wie er erzählt wird. Also vielleicht, er ist eine der größeren Nebenfiguren, der aber durchaus eben eine eigene Geschichte bekommt. Und so kurz, wenn ihr Cobra Kai nicht gesehen habt, kurz zum Überblick. Hawk ist ein Schüler, der eben mit Miguel, Sam und den anderen Teenagern dieser Serie auf dieselbe Schule geht. Und er ist einer von denen, die sehr, sehr gemobbt werden, unter anderem wegen seines Aussehens. Und er leidet wahnsinnig darunter und weiß sich nicht zu wehren. Und in der Serie spielt das ja eine sehr große Rolle, dass es zwei verschiedene Ansätze für Karate gibt, die so natürlich auch ein bisschen für das Leben an sich stehen. Einmal, dass du halt Gewalt nur zur Verteidigung verwendest, und einmal, dass du mit Gewalt in die Offensive gehst. Genau, und Hawk ist halt einer von denen, die sich von Karate angezogen fühlen, weil sie ihn zum ersten Mal überhaupt in seinem Leben quasi ermächtigen, sich gegen wirklich, wirklich, wirklich schlimme Teenager, die ihn absolut fertig machen, zu verteidigen. Und wenn man ihn das erste Mal sieht am Anfang der ersten Staffel, dann ist das so die eine Figur, wo man denkt, geil, die ist jetzt der absolute Loser, und dann wird sie später richtig cool und zu einem totalen coolen Typen aufgebaut. Und die Serie geht aber, und das rechne ich der Serie so hoch an, die Serie geht immer genau dahin, wo es weh tut, also wo es wirklich weh tut. Und da glaube ich, kommen wir jetzt auch ein bisschen zu den Spoilern. Also wenn ihr gar nichts wissen wollt, dann guckt jetzt am besten Cobra Kai Staffel 1 und 2 und hört dann den Podcast weiter. Im Falle von Hawk kann man das nämlich sehr gut sehen, wie gemein und unerbittlich die Serie und wie konsequent die Serie letztlich auch ist mit der ganzen Gewalt und toxischen Erziehungsthematik, weil Hawk wird eben nicht zu unserem großen Helden. Hawk wird zu dem größten, neben John Kreese, Bösewicht unter Anführungszeichen, könnte man fast sagen, über den Verlauf der zwei Staffeln, weil das Karate ihm anfänglich zwar sehr viel Selbstbewusstsein gibt und quasi zum ersten Mal hat er irgendwas, mit dem er für das er gefeiert wird und gut dasteht, aber letztlich nimmt er sich dieses ganze keine Gnade Motto viel zu sehr zu Herzen und wird so gebrainwashed dadurch, dass er ja zu einem wirklich aggressiven Bully wird. Also er wird letztlich genau zu dem für das oder wovor er sich eigentlich verteidigen wollte und ist in seiner Verletzlichkeit, in seiner extremen Verletzlichkeit und geringem Selbstbewusstsein das beste gefundene Fressen für jetzt eben anfänglich Johnny Lawrence, aber später dann vor allem natürlich John Creases Lehren, für die halt eben Aggression als Verteidigung und Angriff und sowieso bestes Mittel gegen alles sehen. Deswegen hat mich die Figur von Hawk so... Das hat mich wirklich mitgenommen und nimmt mich immer noch mit. Und ich hoffe, dass die Serie ihm keine Redemption gibt in Staffel 3, dass er wirklich einfach immer weiter abrutscht, weil anhand von seiner Figur so unerbittlich erzählt wird, was diese Erziehung machen kann mit Jugendlichen. Wie ging's dir denn mit der Figur von Hawk, Jenny? Fandest du die spannend oder fandest du das irgendwie ein bisschen too much?
Nee, ihn finde ich eigentlich mit am spannendsten unter den jungen Leuten. Die sind jetzt nicht alle so wahnsinnig ausdruckskräftig, im Sinne von, womit haben sie zu arbeiten. Am auffälligsten fand ich noch, dass Robbie Keane wirklich aussieht wie ein zeitreisender Klon von Jonathan Brandis aus den 90er Jahren.
Also, oder?
Ja, es ist unfassbar. Wirklich gruselig, auch die Frisur. Also Robbie ist ja der entfremdete Sohn von Johnny Lawrence und er wird dann in der ersten Staffel ja erstmal von Daniel so nach und nach dann trainiert nach den eigentlich gewaltvermindernden Prinzipien von Daniel LaRusso, der eigentlich schon lange nicht mehr viel mit Karate am Hut hat, aber durch das Auftauchen von Johnny Lawrence dann eben auch dazu motiviert wird. Und demgegenüber baut halt Johnny Lawrence sein Cobra Kai Dojo neu auf. Johnny ist jetzt nicht so, dass er nicht so, glaube ich, dass er erstmal weiß, was er hier eigentlich tut. Also ich glaube, das ist so das Finale der Erkenntnis, was ihm eigentlich von seinem Lehrer eingeflüstert wurde, gibt's, glaube ich, im Finale der ersten Staffel, wenn es dann Spoiler natürlich, liebe Hörer, wenn es dann zu diesem nächsten Karate-Wettbewerb in dem Valley in Kalifornien kommt und dann auf seiner Seite, auf Johnnys Seite, sein Schüler Miguel steht, der aus ärmlicheren Verhältnissen stammt. Das ist die Klasse, ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema in der Serie. Auch der Aufstieg der Klasse, da klingelt jemand bei mir. Naja, muss er warten. auch der Ausstieg aus der Klasse und so. Und Miguel ist quasi Johnnys Schüler Nummer 1 mit Ima, der das Dojo letztendlich auch aufgebaut. Und auf der anderen Seite steht Robbie, sein Sohn, aber mit dem er nicht mehr klarkommt, beziehungsweise den er auch einfach maximal vernachlässigt hat seit seiner Geburt. Und Robbie wurde von Daniel LaRusso trainiert. Also da kommen dann diese beiden Wertesysteme des Karate quasi zusammen in einen Ring, wenn man so will. Und als er dann sieht, glaube ich, auch bis hin zu dieser Konfrontation, wie weit seine Schüler gehen und wie weit sein Schüler dann auch im Kampf mit seinem eigenen Sohn geht, hat er ein dunkles Erwachen. So, also ich glaube, oder ein böses Erwachen, naja, auf dunkel und böse auf jeden Fall. Ich glaube, vorher betont er auch immer wieder, dass er nicht so ist wie sein Lehrer. Er weiß, glaube ich, schon sehr, sehr früh in der Serie, dass er nicht so sein will und dass sein Lehrer furchtbar war und so, ne? Sein eigener. Das sieht man eben auch in am Anfang von Karate Kid 2. Deswegen lohnt sich der, wie gesagt. Aber ich glaube, wie tief diese giftige Lehre von seinem Mentor aus dem ersten Kinofilm sitzt, das merkt man erst, wenn er es am Leibe seines eigenen Sohnes spürt, quasi. Und das ist schon sehr eindrücklich gemacht.
Und ich finde, genau deswegen ist es auch so ein perfektes Legacy-Sequel, weil klar, es geht um die Legacy, aber es geht halt nicht vorrangig um die Legacy, die wir erwarten. Also die von eben von Pat Morita's Mr. Miyagi, die er an Daniel LaRusso weitergegeben hat, sondern es geht halt um die toxische Legacy, die halt der Bösewicht, der Teenager-Bösewicht mitbekommen hat von seinem Lehrer. Und das finde ich halt ein Move von den Machern, den ich so in der Form noch nirgendwo anders gesehen habe. Und ich glaube, deswegen ist die Serie auch so dermaßen ansprechend, weil sie halt so viele verschiedene Weltsichten und Dinge irgendwie trotzdem dann zusammenbekommt letzten Endes und niemand wirklich nur gut oder böse ist, sondern alles in dunkelgrau, könnte man sagen. Das finde ich auch so schön. Und was du gerade meintest, die Szene, die mochte ich extrem gerne im Staffel 1 Finale von Cobra Kai, wenn quasi das genau gespiegelt wird zum Finale von Karate Kid, weil im Finale von Karate Kid hast du eben diesen einen Moment, wo John Kreese zu Johnny sagt, keine Gnade, tritt auf sein Bein war verletzt von Daniel LaRusso. Und dann hast du dieselbe Szene quasi im Staffelfinale von Cobra Kai 1, wo Robbie Keens Schulter verletzt ist und Miguel so total in diesem Keine-Gnade-Keine-Gnade-Modus setzt sich dann aber über Johnny hinweg. Johnny sagt dann nämlich im Gegensatz zum alten Film und zu John Grease, tritt nicht hin, kämpfe fair, aber Miguel setzt sich dann darüber hinweg und dann erkennt Johnny, was er eigentlich angerichtet hat. Und da war ich in diesem Moment zu 100% überzeugt von der Serie, weil das hat dann wirklich wehgetan, dieser Moment, wo die Charaktere nämlich nicht die Kurve kriegen. Das finde ich so toll an Cobra Kai, dass du einfach siehst, wie es aussieht, wenn jemand nicht die Kurve kriegt.
Gab es denn dann auch Figuren, wo du das Gefühl hattest, da hätte die Serie noch mehr in diese Richtung gehen können oder da hättest du dir noch mehr Entwicklung erwartet?
Ja, also ich muss sagen, dass ich eigentlich mit fast allen Figuren relativ zufrieden bin. Viele Figuren sind jetzt nicht sonderlich vielschichtig ausgearbeitet, aber schwingen irgendwie so in beide Richtungen. Und das reicht ja letztlich für die Serie, also quasi in beide Karate-Richtungen, wenn man so will. Und da geht's jetzt dann aber eher um Staffel 2, mich unfassbar aufgeregt hat, war der Charakter von Tori, quasi das Mädchen.
Das war die neue Schülerin an, oder?
Genau, die Teenagerin, die plötzlich aus dem Nichts kommt, die irgendwie niemand zu kennen scheint und dann anfängt super gut zu kämpfen bei Cobra Kai, ganz plötzlich. Und ich fand's insofern natürlich ganz nett, dass sie irgendwie versucht haben, dass in Staffel 2 die große Rivalität nicht zwischen Männern, sondern zwischen zwei Frauen stattfindet. Das fand ich ein sehr schöner Touch irgendwie, quasi zwischen ihr und zwischen Sam, der Tochter von Daniel LaRusso. Aber die Figur war hundertprozentig einseitig und das hat mich so sehr gestört, weil sie es bei allen anderen Figuren hinbekommen haben, die nicht einseitig sein zu lassen. Sogar bei John Kreese, der ja dann als großer Bösewicht in Staffel 2 letztlich aufgebaut wird für Staffel 3, Sogar dem haben sie eine Art von Hintergrundgeschichte gegeben, wo man ein bisschen mit ihm sympathisieren kann, bevor es dann eben wieder bergab geht, bevor sie dann wieder richtig fies werden und ihn eben nicht die Kurve kriegen lassen. Aber bei Tori, sie lernen wir halt kennen, dass sie stiehlt, sie ist unehrlich, sie sagt zwar ein paar Sätze, wo man denkt, okay, die kommen wahrscheinlich aus schwierigen Verhältnissen, aber letztlich lernen wir sie nicht gut genug kennen, als dass sie wirklich spannend ist. Und darin liegt für mich auch das große Problem von Staffel 2, dass sie halt wahnsinnig konstruiert wirkt. Ich weiß nicht, wie ging's dir denn damit, Jenny? Hattest du auch das Gefühl, dass Tori und Staffel 2 dann doch ein bisschen konstruierter waren als Staffel 1?
Na, konstruiert war für mich vor allem diese Eifersuchtsgeschichte unter den jungen Menschen. Und da gehört sie ja auch fundamental dazu. Also ich sage mal, dass klassischer erzählerischer Moment von Cobra Kai ist nicht, dass sich irgendwie zwei Leute schlagen, sondern eher es massive Missverständnisse und Unterstellungen gibt und deswegen bewegen sich Leute auseinander. Klassisches Beispiel ist die Beziehung von Daniel LaRusso und Johnny Lawrence selbst, wo man immer wieder das Gefühl hat, sie nähern sich an und dann gibt es ein riesen Missverständnis und dann explodiert wieder alles. Das heißt, es gibt eigentlich selten wirklich irgendwelche, sage ich mal, fundamentalen bösen oder schlechten Taten, die dafür verantwortlich sind, sondern oft eher Missverständnisse, Lügen, Verheimlichungen und so weiter und so fort, die einem irgendwie vielleicht auch oft schnell rausrutschen, so. Die mangelnde Ehrlichkeit, die ist ein Riesenproblem in der Serie für die Figuren, aber da, man hat dann immer ein sehr starkes Gefühl für die gravierenden Konsequenzen. Deswegen, das gefällt mir auch, dass es nicht in der Serie unbedingt zum Beispiel so sehr um Leben und Tod geht, sondern wirklich eher um das zwischenmenschliche Funktionieren. Ne? Wie ist man einander ehrlich und gegenüber, wie verhält man sich dem anderen gegenüber respektvoll, weil Daniel LaRusso sich zum Beispiel ja sehr, sehr respektlos gegenüber Johnny oft verhält und von oben herab einfach unsympathisch auch wirkt, dadurch, dass er vor 30 Jahren irgendwas erlebt hat. So, und dazwischen hatten sie ja keine Beziehung. Und in der zweiten Staffel spitzt sich das dann zu und das ist dann natürlich sehr extrem bei den jungen Herrschaften, die dann irgendwie so ein Bäumchen wechsel dich Beziehungsspiel führen. Und da gehört dann, glaube ich, auch die Tori hinein. Ich finde, die jugendlichen Hauptdarsteller sind für mich das größte Problem. Und das ist dann immer noch ein kleines Problem in der Serie. Die jugendlichen Nebendarsteller, dazu gehört dann eben auch der Hawk, aber auch sein ehemaliger bester Freund oder Kumpel, ich glaube, war das Dimitri.
Genau.
Und so, die finde ich alle sehr stark. Und von denen hätte ich mir oft noch mehr gewünscht, weil sich bei ihnen dieselben ethischen Fragen ergeben, nämlich diese ganze Frage von Cobra Kai. Wir lernen diese, oder als Schüler in einem Dojo lernt man diese Möglichkeiten, auch Gewalt auszuüben. Und wie geht man mit der Macht, die man bekommt, um? Das ist ja wie bei einem Superheldenfilm oder so. Große Macht, große Verantwortung und so weiter und so fort. Und davon erzählt ja letztendlich auch Cobra Kai. Und bei den Randfiguren wird das oft sehr gut gezeigt, während diese Liebesgeschichten bei den Jugendlichen doch eher so, naja, sind. Und das hat die zweite Staffel für mich aber jetzt keinesfalls kaputt gemacht, weil das, was ich am coolsten, am spannendsten, am besten an der zweiten Staffel finde, ist die langsame Unterwanderung von Cobra Kai durch John Kreese. Und John Kreese ist überhaupt eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, obwohl der in dem ersten Film so eintönig wirkt. Was hältst du denn von dem großen Schurken, der am Ende der ersten Staffel auf einmal auftaucht und dann haben bestimmt ganz viele erstmal gegoogelt, wer das ist?
Ich wusste vorher schon, dass er mit dabei sein wird, weil ich mir, bevor ich Cobra Kai geguckt habe, schon mal einen Artikel durchgelesen habe, welche Cameos einen da so erwarten und dass da ja ein bisschen was passiert. Deswegen war ich nicht überrascht oder so und habe mich nicht gefragt, wer das ist. Ich war aber nicht, also es hat mich jetzt nicht sofort überzeugt, als er da war. Ich fand, dass es narrativ sehr viel Sinn gemacht hat, weil dadurch, dass Johnny der quasi, wie soll ich sagen, der in Staffel 1 so der Unsensibilisierte war, der halt irgendwie an alten Werten festhängt, der halt keine Ahnung hat von politischer Korrektheit und Sachen,
Hash
die halt
Browns.
Jetzt... Ja, genau. Von Sachen, die halt jetzt gerade in unserer Gesellschaft einfach sehr, ja, sehr, sehr präsent sind, sage ich mal, und auch für sehr viel Diskussion und sehr viel destruktive Sachen sorgen. Das war halt Johnny in der ersten Staffel. Und dann hat er halt so diesen diese kleine Wandlung, nicht komplett, aber so ein bisschen. Und es macht narrativ absolut Sinn, dass er jemanden zur Seite bekommt, der noch schlimmer ist als er, an dem er sich dann reiben kann und von dem er sich dann eben emanzipieren muss. Von daher hat das schon ganz gut funktioniert und ich dachte mir auch, dass es dann eben genauso weiterläuft. Ich bin aber so ein bisschen abgeschreckt davon, dass John Kreese für mich so ein richtiger... Also er ist für mich so ein richtiger Comic-Bösewicht eigentlich. Der ist extrem überzeichnet in seiner Art, wie er die ganze Zeit nur vom Krieg redet und diese Teenager auf den Krieg vorbereiten will und Gewalt ist alles. Ich würde gern noch ein bisschen mehr über ihn wissen, glaube ich, um wirklich mich voll auf diese Figur einlassen zu können. Aber sag du doch mal, warum du die Figur so toll findest.
Also für mich ist eher ein Weiterdenken von Chuck Norris, Sylvester Stallone in ihren klassischen 80er-Jahre Action-Rollen. In Karate Kid selbst fand ich ihn auch uninteressant, weil er einfach der Bösewicht ist. Aber die Idee von Cobra Kai ist ja, was ist, wenn so ein angeblich der Delta Force gestellter internationaler Interventionist, ne, mit militärischem Hintergrund alt wird? Und wie schafft der das, mit seinem Verlust an Macht klarzukommen? Und am Anfang wirkt er sehr eintönig, da stimme ich dir zu, weil man ja sofort weiß, das ist eigentlich keine gute Entscheidung, den auch noch in die Nähe zu lassen. Man denkt sich die ganze Zeit, ach, warum machst du das denn, Johnny? Weißt doch, das ist der Bösewicht aus Karate Kid. Hast du Karate Kid nicht gesehen? Ne? und dann verfolgt Johnny ihn aber und deckt sein Lügengebäude auf. Und sieht, wo er wirklich wohnt und ahnt, wie viele Lügen er ihm wirklich aufgetischt hat. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, weil sich dadurch auf einmal eine sehr menschliche Komponente bei dieser Figur bildet, die man vorher jetzt gar nicht so richtig erahnt hat. Und deswegen ist er für mich schon ein cleverer Umgang mit so einer klassischen Heldenfigur aus den 80er Jahren, die dann ins Böse verkehrt wird. Weil dieser militärische Hintergrund und so stark, wie das betont wird, das hat man ja im ersten Karate-Kid-Film noch nicht so. Da ist er immer nur der böse Sensei oder der böse Meister oder was auch immer. Und hier mit seinen Jacken und seiner Kleidung und seiner ganzen Haltung, da kommt er einem schon vor wie so ein alternder Delta Force Chuck Norris Type. So. Aber während halt Chuck Norris seine Walker Texas Ranger Serie hat und was auch immer er jetzt tut, da landet er halt wirklich mehr oder weniger von der Welt vergessen, ne? Hat nicht mal eine eigene Wohnung und es geht ihm furchtbar. Und dann kriegt er so diesen kleinen Zipfel Macht. Und wie er diesen Zipfel dann immer näher an sich heranzieht, bis er dann irgendwann quasi das ganze Dojo hat, finde ich schon sehr interessant. Vor allem, weil sie, glaube ich, auch die Entfremdung eines Teils der Jugendlichen von Johnny gut erklären in der zweiten Staffel und das nicht so von jetzt auf gleich machen. Jetzt gehört ihm Cobra Kai, sondern sie geben Johnny auch eine gute Begründung dafür, warum er, und jetzt kommt natürlich ein mächtiger Spoiler, im Finale der zweiten Staffel Cobra Kai auch verlässt und damit die Schüler zurücklässt, was noch viel, viel schlimmer ist als alles, was Johnny eigentlich vorher gemacht hat.
Ja, ich finde, Johnnys Weg macht immer Sinn und ist sehr gut erzählt. Also an Johnnys Weg und eben wie er erst durch sich so ein bisschen an Miguel reibt und wie er sich später so ein bisschen an John Kreese reibt und immer mehr über sich selber dadurch herausfindet. Das finde ich sehr gut erzählt und dadurch, dass Johnny ja auch das Herz und der Kern der Serie ist, finde ich reicht das auch an konsequenter Narration so durch die Serie, durch dieses ganze Teenager-Drama. Das ertrage ich dann teilweise auch einfach so ein bisschen. Ist aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, deswegen würde ich jetzt ausmachen, um Gottes Willen. Insofern, wenn John Kreese ein Weiterdenken von 80er-Jahre-Actionfilmhelden ist, dann finde ich ihn, wenn du das so sagst, eigentlich mächtig spannend und bin tatsächlich ziemlich gespannt, was uns da in Staffel 3 erwartet und ob sie das, in welche Extreme sie das treiben, frage ich mich halt, weil Staffel 2 war ja schon um einiges mehr drüber als Staffel 1. Gerade mit der großen letzten, ich sag mal, Schlacht-Szene, es könnte auch irgendwie so eine Game of Thrones-Schlacht gewesen sein, habe ich das Gefühl, fand halt mit Karate und im Schulgebäude statt. Und alle Charaktere sind irgendwie verwickelt darin. Ja, da bin ich schon gespannt, wie das dann weitergetrieben wird. Was mich interessieren würde, Jenny, wie fandest du denn die Abschlussschlacht, wenn wir jetzt eh schon im Staffel 2 Finale sind? Wie fandest du das, dass es kein Turnier gab, sondern die Schulprügelei?
Ich war sehr froh darüber, weil den Trick, den sie im Finale der ersten Staffel gemacht haben, indem sie das Finale von Karate Kid quasi remaken, aber umkehren, den kann man ja nur einmal machen. Und die Frage ist halt, bei solchen Sportfilmen immer, haben die dann wirklich immer dieselbe Struktur? Also jeder Rocky- oder Creed-Film muss natürlich in einem Kampf gipfeln. Und die einzige Frage ist, ob der Held gewinnt oder verliert. Und bei einer guten Reihe weiß man wirklich nicht, ob er gewinnt oder verliert. So. Aber bei einer Serie ist es, glaube ich, schwer, am Ende jeder Serie ein Turnier stattfinden zu lassen. Ich meine, andererseits Game of Thrones hat auch immer am Ende jeder Staffel eine Schlacht. Insofern, warum nicht? Hier fand ich es einfach interessant, dass sie so langsam die, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, halt die Stakes erhöhen. Und damit meine ich nicht das Fleisch, auch wenn jetzt schon Mittagszeit ist bald, sondern einfach, was steht auf dem Spiel? So, in der ersten Staffel ist das erstmal nur ein Turnier und da wird vielleicht eine Schulter ausgerenkt oder so. Und in der zweiten Staffel, in dieser finalen Sequenz, in der dann auch diese von mir erwähnte Plansequenz vorkommt, also eine lange Sequenz ohne Schnitt, die jungen Darsteller hervorragend meistern übrigens, in der steht quasi von Einzelkampf zu Einzelkampf immer mehr auf dem Spiel, ohne dass das die Beteiligten merken. Und das ist wirklich sehr gut gemacht. Also man hat dann eben eine Szene, in der Sam war das, glaube ich, jemanden, ich weiß gar nicht mehr, wer da überhaupt gegen wen kämpft, aber sie stößt jemanden runter und ich dachte noch so, oh, das könnte eigentlich daneben gehen. Ne? Was ist, wenn er jetzt irgendwie die Treppe runterfällt und sich was bricht? Aber passiert erstmal nicht. Ihr Gegner steht wieder auf. Es war, glaube ich, auch eine andere Hauptfigur, soweit ich mich erinnere.
Es war Tori, glaube ich. Sam kämpft gegen Tori die meiste Zeit in dieser Sequenz.
Genau, und da dachte ich schon, was ist, wenn das eskaliert? Na, was, wenn man irgendwie zu tief fällt? Und natürlich passiert dann genau das. Und das ist wirklich sehr, sehr gut so von der Dramatik von einer Kampfszene, ne? Das A und O von einem Martial Arts Film ist es sehr, sehr gut, wie das immer weiter eskaliert. Erstmal hat man die Plansequenz und dann hat man eine stärkere Konzentration auf die Einzelkämpfe und dann merkt man irgendwann gar nicht, wo die gerade stehen und was passiert, wenn da jemand übers Geländer fällt. Und dann ist es auf einmal da. Alles ist schon vorbereitet, es kommt nicht aus dem Nichts, aber es fühlt sich halt so schockartig an. Und das finde ich schon sehr gut, dass man da, dass sie dafür nicht nochmal ein Turnier gewählt haben. Das können sie ja in ein, zwei Staffeln wieder machen. Da hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Aber darin ähnelt es auch so ein bisschen der Kinoreihe, weil in dem ersten Kinofilm geht es ja auch nur um ein Turnier und im zweiten geht es dann schon im Finale um den Kampf auf Leben und Tod, als sie da dann in Japan sind. Und hier war das wirklich ein super Finale. Ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn die Serie dann endet, ehrlich gesagt. Aber ich freue mich natürlich, dass es weitergeht.
Ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn die Serie endet. Vielleicht natürlich das weitere Schicksal von Miguel abschließend zu erzählen, wäre natürlich schon super, das nicht offen zu lassen. Also inwiefern er, ob er halt wirklich überlebt oder stirbt oder ob er halt für immer Folgeschäden davonträgt, etc. Aber was ich halt eben auch so mochte, ist, dass am Ende alle verloren haben. Es gibt keinen, also bis auf John Kreese, der eben das Dojo an sich gerissen hat, der diese absolut überhöhte Figur ist, gibt's keine Gewinner am Ende. Es haben ausschließlich alle verloren, egal wie sehr sie sich vorher bemüht oder nicht bemüht haben. Und das fand ich halt so spannend am Ende, dass du quasi die Leute, von denen man dachte, die hätten vielleicht diese viel nachgesagte moralische Überlegenheit, genau die sind es letzten Endes, die noch eins mehr draufhauen. Und die Leute, die vielleicht in Staffel 1 ein bisschen zu weit abgerutscht sind, wie Miguel, die sind, die sich letztlich dann zu Herzen nehmen, drüber zu stehen. Das ist ja auch Johnnys Motto für Staffel 2, du musst der sein, der drüber steht. So, die sind dann letztlich die, die dann draufzahlen müssen, weil sie drüber stehen. Und die Serie macht es einem einfach so schwer wie möglich. Es gibt halt niemanden, wo du am Ende sagen kannst, puh, zum Glück ist das gut gegangen, weil, naja, Robbie muss abhauen, keine Ahnung, wo er hinflüchtet. Miguel liegt im Krankenhaus in Lebensgefahr. Sam ist im Krankenhaus und darf vermutlich zumindest von ihrer Mutter aus nie wieder Karate machen. Hat ihren, ist mit ihrem einem Freundesschluss, ihr Ex-Freund ist in Lebensgefahr so. Also es ist einfach, ja, und Johnny, von dem will ich gar nicht anfangen. Der hat alles verloren. Sein fast schon Ziehsohn, seine Freundin, sein Dojo, sein, ja, alles. Also, puh. Was glaubst du denn, wie es mit Johnny in Staffel 3 weitergeht, Jenny? Weil ich kann mir irgendwie nichts vorstellen, was den jetzt irgendwie retten könnte von dem Loch, in das er fällt, voller Bier, Bier und nochmal Bier.
Wo du schon seine Freundin erwähnst, die für mich lustigste Szene der Serie, unfreiwillig, glaube ich, war, wo er irgendwie irgendwann besoffen mit einer Schnapsflasche aus seinem Auto steigt und dann sein Love Interest sieht und die so, ach ja, hier kommen wir rein, und daraus ergibt sich dann was und alle Red Flags werden ignoriert. Nein, also ich hoffe natürlich, dass Johnny die Konsequenzen seiner Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen erkennt, weil er kann die nicht einfach so in den Händen von John Kreese zurücklassen. Und ja, es geht natürlich auch um die Rettung von einer Figur wie Hawk. Ne? Also jeder verdient eine zweite Chance, das ist das große Motto der Serie, das wurde auch auf Kreese angewandt, hat nicht so wirklich funktioniert, also muss Johnny, glaube ich, auch erkennen, dass er da die Verantwortung hat, dann die Konsequenzen zu tragen dafür, dass er Kreese eine zweite Chance gegeben hat, dass es nicht funktioniert hat und dass Kreese einen furchtbaren Einfluss auf seine ehemaligen Schüler ausübt. Das ist natürlich die Hoffnung für Staffel 3, dass Johnny vielleicht auch erkennt, was aus jemandem wie Hawk wird, wenn er nicht da ist und welche Verantwortung er für sie trägt. Was ich aber auch hoffe, ist, dass irgendjemand mal Daniel LaRusso kräftig in den Arsch tritt, weil der immer mit seinem ausbalancierten, wir sind hier alle nur auf Verteidigung aus, ne, er kann jetzt einfach so dem Robbie die Schultern allem geben, aber letztendlich ist er ja der ihn ausgebildet hat, ne, und ich muss sagen, der muss einfach mal den Konsequenzen seiner Taten ins Auge blicken, weil sein Ansatz ist sympathischer und vielleicht auch letztendlich ein bisschen konstruktiver, also sein Karate-Ansatz, und auf jeden Fall besser für die Gartengestaltung, würde ich sagen. Aber letztendlich hat er genauso wie Johnny die Kinder auch dazu benutzt, ob bewusst oder nicht, seine alten Ressentiments aus der Jugend auszuleben und so weiter. Und das ist ja auch ein großes Problem in der Serie, wie die Erwachsenen auf die Kinder einarbeiten, dass sie ihre eigenen Fäden weiterführen. Auch übrigens eine Parallele zu Game of Thrones.
Ja, und in Staffel 2 gibt's ja tatsächlich auch ein paar Referenzen an Game of Thrones, wenn Daniel sich anfängt mit Dimitri Game of Thrones Anspielungen auszutauschen. Das fand ich schon sehr unterhaltsam tatsächlich. Aber ja, das ist ganz spannend, was du sagst, weil letztlich ist Daniel ja die Figur, die immer die moralische Überlegenheit predigt. Und das ist ja genauso wie andere Sachen absolut destruktiv, immer mit dieser moralischen Überlegenheit in eine Auseinandersetzung zu gehen, weil du letztlich ja nur drüber stehst, was der andere macht oder sagt oder wie er kämpft, und du dann ja auch nie auf einer Augenhöhe mit anderen Leuten landen kannst. Und letztlich ist ja Johnny der, der in Staffel 2 es richtig macht und drüber steht. Und Daniel, der das immer predigt und eigentlich leben möchte, der ist, der es nicht tut. Das fand ich sehr clever gelöst, wie die Serie ja genau mit solchen Sachen umgeht, dass sie ist, und da ist sie halt auch, finde ich, eine ganz nette Parabel eigentlich auf so eine dysfunktionale Gesellschaft, wie wir das ja eh oft erleben mit dieser Kommunikationskultur, dass man einfach nicht mehr zueinander findet, weil einer will moralisch überlegen sein und der andere will auf Biegen und Brechen eben dann mit Anfeindungen, sage ich mal, was erreichen. Natürlich kommst du da nicht zusammen, so. Und die Serie zeigt einfach sehr schön oder sehr niederschmetternd, wo das eben hinführt. Denn am Ende gibt's Verletzte und die Leidtragenden sind halt meistens dann die nächste Generation. So, ja, das macht mich jetzt irgendwie traurig.
Ja, naja. nun hat der Johnny aber einen entgangenen Anruf im Finale der zweiten Staffel, über den du, glaube ich, sprechen möchtest. Ich musste erst mal kurz den Namen googeln, und dann habe ich ihn. Wer hat die Frau damals, das Mädchen damals gespielt? OMG, jetzt schaue ich doch noch mal The Boys.
Genau.
Andrea, ja. Sag, was du sagen willst. Ich sehe ja hier ein Herz-Emoji.
Ja, genau. Ich habe in unsere geteilten Notizen sehr groß Elizabeth Shue und Herz-Emoji reingeschrieben, die natürlich gerade eben in Staffel 1 von The Boys zu sehen war als, wie hieß sie, Stillwell, ne? Mhm. Die, genau, die Chefin von Homelander und den verruchten Seven. Und sie hatte ja mit The Boys so ein kleines Comeback, sage ich mal. Sie war jetzt nie ganz weg. Aber eine ihrer ersten großen Rollen hatte sie eben als Ali, ich bin mir nicht genau sicher, wie man sie ausspricht, man schreibt A-L-I, in Karate Kid, das Love Interest von den beiden Rivalen im ersten Teil von Johnny und Daniel. Und in beiden Staffeln, Cobra Kai, Staffel 1 und 2, betont Johnny immer wieder, was ehrlich gesagt auch ein bisschen weird ist, weil wie alt waren die damals? 14, 15, 16? nicht über sie hinwegkommt. Das finde ich ein bisschen seltsam, aber ja, von der Narration her macht es natürlich Sinn, weil irgendwie müssen sie ja zurückbringen und spannend machen für die Zuschauer. Der hatte in einem sehr schwachen Moment eine Facebook-Freundschaftsanfrage geschickt. Und im Finale sehen wir, dass sie sie beantwortet hat. Und wir wissen auch schon, dass Elizabeth Shue, die eben als Eli schon 1984 zu sehen war, als Teenagerin, dass die auch zurückkommen wird für Staffel 3. Voraussichtlich zwar nicht in einer sehr großen Rolle, also sie war ungefähr eine Woche am Set. Das heißt, wahrscheinlich hat sie eher einen größeren Cameo-Auftritt. Oder ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht einfach in einer Folge mit dabei ist und in der Folge dann wichtig ist. Aber sie ist auf jeden Fall dabei und vielleicht ist sie dann auch letztlich die Figur, die Johnny so ein bisschen erbaut, aufbaut. Wie, was erwartest du dir denn von dem Elizabeth Shue Comeback in Staffel 3, Jenny?
Na, ich würde gern wissen, warum sie Daniel gedumpt hat.
Ja.
Ob ihm der Karate Erfolg zu Kopf gestiegen ist oder was? Die Details, nein. Ich hoffe auf mehr als einfach nur ein Cameo. Ich hoffe, es ist nicht, sie war nicht eine Woche am Set, um quasi im Finale der dritten Staffel dann kurz zu da zu sein, wie sie ihr Dojo eröffnet. sondern schon, dass sie irgendwie wirklich einen wichtigen Part spielt, um auch vielleicht zu zeigen, wie sich die Figuren seit der Kindheit weiterentwickelt haben. Weil ein so ein Problem solcher Jugendliebe-Geschichten in der Literatur, insbesondere bei Harry Potter zum Beispiel, ist ja, dass sie oft dazu so wirken, als würden sich die Leute nicht mehr wandeln, wenn sie irgendwie in der Schule jemanden treffen und dann verpassen ihnen die Autoren, also zum Beispiel J.K. Rowling, dann eben jene Partner dann auch noch im Erwachsenenleben, wenn sie dann irgendwann mit schütterem Haar am Bahnhof stehen, um ihr Kind nach Hogwarts zu schicken. Und so, ich sage nur, schlimmster Epilog in der Geschichte der Literatur. und insofern hoffe ich, dass diese Idee, dass sich die Menschen ändern, die die Serie bestimmt, auch sich bei ihr niederschlägt. Was ich interessant fand jetzt, als ich nochmal Karate Kid nach Cobra Kai geschaut habe, war eben auch, dass sie Daniel nicht braucht, um mit Johnny Schluss zu machen, sondern dass sie schon am Anfang gleich mit ihm Schluss macht, mehr oder weniger, oder Schluss gemacht hat, und dann kommt Daniel und sie bandeln an. Und das ist ein interessantes Element für mich, weil das eigentlich in solchen Filmen nicht immer so ist, sondern die Frauen dann eher so ein Spielball sind zwischen den Männern. Und hier war das anders. Insofern bin ich interessant, ob ihre Beweggründe beleuchtet werden und wie sie sich dann, wie sie ihr eigenes Leben jenseits von diesen beiden Karate-Fanatikern aufgebaut hat.
Ja, tatsächlich. Ich mochte sie, ihre Figur, auch sehr in Karate Kid, wovon ich überrascht war, weil, wie du schon meintest, oft sind die Frauen dann eher mehr so ein Spielball, also so ein Tool, um die Männer voranzubringen. Aber es war eigentlich klar, dass sie immer ihre ganz eigenen Ambitionen und ihren eigenen Kopf hat. Das fand ich schon 1984, sehr, sehr interessant. Und wie du schon meinst, dass sie halt auch weitergedacht wird. Und ich glaube aber, dass man sich da auf die Autoren so ein bisschen verlassen kann, weil es ja letztlich auch so ein bisschen das Credo der ganzen Serie ist, dass sich alles verändern muss. Und ja, vielleicht erkennt Johnny ja dann in ihrer Veränderung irgendwas, was ihn dann selber dazu animiert, die Verantwortung zu übernehmen, was er mit Hawk und Tori etc. Angerichtet hat. Das finde ich auch ein wichtiges Element dann von Staffel 3.
Ja, über Staffel 3 ist auch bekannt, dank eines Teasers, dass wahrscheinlich noch eine Figur aus dem Original-Franchise zurückkommt, nämlich der Cho-Sen. Was ich persönlich sehr gut finde, ist eine Figur aus Karate Kid 2. Also es lohnt sich wirklich, Karate Kid 2 nochmal zu schauen.
Ja, ich werde ihn gucken.
da reisen Daniel und Mr. Miyagi nach Japan, und da kommt auch die Hintergrundgeschichte von Mr. Miyagi noch ein bisschen weiter zum Vorschein, weil ich persönlich habe schon etwas, was mir maximal an der Serie fehlt, und zwar quasi das japanisch-amerikanische Element des Originals, weil das, was Karate Kid ausmacht für mich, ist Mr. Miyagi. So, und ich kann mich noch erinnern, als Pat Morita gestorben ist und die Nachricht rumgegangen ist, da war ich auch schon ein bisschen älter und habe studiert, aber das ging so gerade ins Herz hinein, weil diese Figur einfach so unglaublich warm und aber auch witzig und spitzfindig ist, und die Backstory ist unglaublich detailliert für einen Martial Arts Kinderfilm aus den 80ern, so. Also im Originalfilm wird ja auch Bezug genommen auf die Internierung von Japanoamerikanern während des Zweiten Weltkriegs, was in den 80ern langsam in die amerikanische Öffentlichkeit wiedergekommen ist, aber das ist lange nicht normal, dass sowas thematisiert wird, schon gar nicht damals. So, Pat Morita als Darsteller war auch fantastisch, und so diese Kultur, die hinter den Werten seiner Karate-Lehre steht, hat er auch sehr, sehr gut verkörpert. Und natürlich ist sind so die Werte auch in Cobra Kai präsent. Natürlich dann erst recht, als dann auch Daniel LaRusso sein eigenes Dojo eröffnet und so weiter. Und dann auch die Geschichte mit dieser Medal of Honor, die dann gestohlen wird und so. Ist Miyagi schon immer präsent, aber eigentlich gibt's in der Serie ja keine irgendwie japanoamerikanische Hauptfigur oder so. Und das ist schon etwas seltsam. Und insofern freue ich mich, wenn sie zumindest so das japanische Element mit einer Figur wie Chosen, auch ein schönes Wortspiel, nämlich dem Antagonisten aus Karate Kid 2, dem jungen Antagonisten. Da ist auch wieder so eine Schüler-Mentor Gegenspieler Gruppe sozusagen im zweiten Teil, wenn sie den zurückholen. Da bin ich auch gespannt, was sie daraus machen, ob er jetzt nach Amerika kommt oder sie irgendwie nach Japan reisen und wie das überhaupt dann alles aufgelöst wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf Staffel 3. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich freue mich auch wahnsinnig auf Staffel 3, und ich sitze irgendwie so auf heißen Kohlen gerade, weil ich will wirklich unbedingt wissen, wie es weitergeht, was mit den einzelnen Figuren passiert ist. passiert wahnsinnig selten, dass ich bei einer Serie, vor allem wenn sie auch so wenig Laufzeit hat, also was heißt wenig, eine Staffel dauert ungefähr 5 Stunden, aber dass ich einfach so bei den Charakteren bin und meistens vergesse ich Seriencharaktere, auch wenn ich sie irgendwie cool fand, nach ein paar Wochen wieder. Ich bin mir 100%ig sicher, dass mir die Leute von Cobra Kai sehr präsent bleiben werden, auch wenn dann 2021 leider erst die 3. Staffel bei Netflix landen wird. Freue mich wahnsinnig drauf. Und ich fände es auch ganz cool, wenn sie nach Japan gehen würden. Das ist natürlich dann eine Frage des Budgets und ob sie wirklich nach Japan gehen können. Oder ob sich das nicht eh in den USA drehen lässt. Wenn das aber in den Originalfilmen passiert, wird's von der Narration her schon Sinn machen, das dann auch in Staffel 3 zu machen, oder?
Ja, es ist halt jetzt interessant zu sehen, ob sie wie andere Legacy-Sequels, zum Beispiel die Star-Wars-Reihe, quasi Remakes drehen oder sich storytechnisch noch mehr Freiheiten lassen. Also müssen sie wirklich jeden Schritt des Originals mitmachen, weil dann, ich sage nur Netflix-Connection, dann sehen wir auch irgendwann Hilary Swank. oder entfernen sie sich davon. Das ist halt jetzt die Frage in Staffel 3. Wichtig ist für mich, dass sie Johnny Lawrence nicht aus den Augen verlieren bei all den Cameos und so weiter, aber das glaube ich auch nicht. Also bisher sieht das alles sehr vielversprechend aus.
Und, wenn ich das richtig gelesen habe, produziert Will Smith ja Cobra Kai mit, oder?
Ja, da weiß ich aber nicht, inwiefern er da beteiligt ist oder ob das an seinem Producer-Credit für das Karate Kid Remake liegt, wo sein Sohn mitgespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich da mal in Erscheinung getreten ist als Cobra Kai-Producer.
Weil wenn da die Verbindung auch noch dasteht, dann sehen wir vielleicht seinen Sohn auch noch mal. Gemeinsam mit Hilary Swank und also, gemeinsam mit
Jackie Chan, sage ich nur. Der braucht immer Geld. Komm, mach mich glücklich. Danke.
Das ist ja großartig. Ja. Eine Sache noch, weil du hast natürlich vollkommen recht, dass das japanische Element einfach fehlt, weil Mr. Miyagi ist einfach, also ich habe nur den ersten Teil gesehen, aber er ist einfach zu 100% das Herz des Films. So, das ist nicht Daniel oder Karate an sich, es ist einfach diese Figur von Mr. Miyagi. Und ja, sie versuchen das schon sehr ausführlich zu ehren, indem Daniel irgendwie eigentlich die ganze Zeit ein bisschen verloren ist und nicht so richtig seinen Sinn oder seine Mitte oder was er immer findet ohne Mr. Miyagi. Und vielleicht passt das ja aber auch ganz gut, dass einfach in der Serie alles immer nur bergab geht, weil dieses Herz fehlt. Und das macht natürlich gleich wieder, das waren natürlich, ich habe nur traurige Schlüsse, die ich ziehen kann aus der Serie, es tut mir so leid.
Ja, ich dachte auch gerade, yay, vielleicht geht's nach Japan, aber eigentlich geht ja eh alles bergab, also. Gutes Fazit für Cobra Kai, würde ich sagen, die Moviepiloten geben der Serie 8,2. Wir beide hier im Streamgestöber-Podcast können die Serie einfach nur empfehlen. Und falls ihr euch jetzt den ganzen Plot von uns angehört habt und die Serie noch nicht gesehen habt, dann schaut sie euch trotzdem an. Das ist wirklich eine,
ja, bitte.
Ist wirklich ein super fixer Binge auch. Also ich hatte wirklich nicht so ein wahnsinniges Interesse und habe es dann einfach ganz schnell weggeschaut und konnte auch nicht aufhören, ne? Was ich jetzt bei einem Karate Kid Sequel nur wirklich nicht erwartet hätte, wenn nicht Hilary Swank nicht mal dabei ist. Ja. Wir danken euch auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuhören, denn ohne euch Hörer da draußen wäre das hier ja auch irgendwie eine super langweilige Angelegenheit. Wir machen das natürlich für euch. Wir schauen uns auch für euch die ganzen Serien an und Filme, die es da draußen zu streamen gibt, damit ihr auch erfahrt, was sich denn jetzt in diesem riesigen Gestöber da draußen eigentlich lohnt. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach, und zwar indem ihr bei Apple Podcasts, und da kommt man auch mit dem Computer dran ran, wenn man kein Apple Handy hat, wenn man bei Apple Podcasts Streamgestöber eingibt und dort eine Bewertung, eine Sternebewertung oder eine Review hinterlässt. Wir lesen diese Reviews, wir freuen uns drüber. Ihr könnt uns aber auch ausführlicheres Feedback schicken. Die E-Mail dazu findet ihr auch hier in den Shownotes und im Abspann dieses Podcasts. Wir freuen uns immer, wenn ihr euch bei uns meldet. Andrea, wo kann man dich denn außerhalb dieses Podcasts finden?
Das ist ganz einfach. Einfach Andrea Wöger googeln. Ich glaube, dann kommt mein Twitter-Account. Nee, ihr findet mich direkt bei Twitter und Instagram unter Andrea Wöger. Da habe ich meinen Klarnamen angegeben. Und bei Moviepilot findet ihr mich auch unter Science Fiction klein und zusammengeschrieben. Da habe ich gerade zuletzt auch über Cobra Kai geschrieben. Ich habe einen Text geschrieben, der mir sehr am Herzen lag, wo ich drüber geschrieben habe, wie knallhart sich die Serie eben mit toxischer Männlichkeit oder noch besser formuliert mit toxischer Erziehung auseinandersetzt. Und dann habe ich jetzt gerade für alle, die sich sehr auf Staffel 3 freuen, einen Text geschrieben mit den 5 wichtigsten Fragen, die die 3. Staffel beantworten muss, eben wie es mit Miguel, Robbie und all den anderen Leuten weitergeht. Genau.
Ja, ich bin auch bei Twitter zu finden, als Gafferlein mit Doppel-F oder einfach sucht nach Jenny Jäcke, da gibt's nicht so viel davon da draußen. Noch, wer weiß. Ist halt ein geiler Name. Naja. Und bei Moviepilot schreibe ich als der Gaffer oder eben Jenny Jäcke auch hin und wieder mal einen Text. Und wenn ihr jetzt noch mehr Stoff für die Ohren braucht, dann muss ich leider sagen, haben wir, glaube ich, noch keine andere Martial-Arts-Serie gehabt im Podcast, oder? Haben wir jemals bei Streamgestöber eine Martial-Arts-Serie gesprochen?
Ich ratter gerade meinen inneren Katalog von allen, keine Ahnung, 80 Folgen durch. Nee, hatten wir, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Generell Sportserien, Kampfsportserien, nee. Gut, dass wir jetzt Cobra Kai gemacht haben, würde ich sagen.
Genau, wenn ihr aber Netflix habt, was ich mal annehme, wenn ihr Cobra Kai geschaut habt, dann habt ihr wirklich YouTube Premium da draußen? Bezweifle ich. Wenn ihr Netflix habt, dann haben wir auch Podcasts für euch über Lucifer zum Beispiel. Ganz aktuell, wir haben Podcasts für euch gemacht, auch hier in dieser Besetzung über Brooklyn Nine-Nine. Was auch nach der Bergab-Geschichte von Cobra Kai eine schöne Feelgood-Serie ist, würde ich sagen. Und natürlich noch viel mehr. Wenn ihr noch mehr Elizabeth Shue-Podcasts in eurem Leben braucht, dann empfehle ich euch nochmal nachträglich den Podcast zu The Boys bei Amazon Prime Video. Ja, so.
Lucifer ist auch bei Amazon Prime übrigens.
Ach, stimmt. Aber in ist Amerika eine Netflix-Serie.
Genau, eine Netflix-Serie. Es ist einfach zu verwirrend. Es ist eine Netflix-Serie, die bei Amazon Prime ist. Aber kann ich euch auch empfehlen, den Lucifer-Podcast, da reden wir drüber, wie von diesem anfänglichen Quotenflop eigentlich so ein Mega-Erfolg aus dieser Serie wurde.
Ja, und wenn ihr nicht wisst, was ihr jetzt schauen sollt, schaut nicht Young Wallander, schaut lieber nochmal Cobra Kai, würde ich sagen, bei Netflix. So.
Genau. Mulan könnt ihr auch außen vor lassen. Einfach Cobra Kai nochmal gucken.
Stichwort Mulan. Wir haben einen Podcast gemacht. Los ist das Geld für Mulan. Kann ich auch empfehlen. War auch höchst informativ, glaube ich. Ich als Teilnehmende kann das absolut beurteilen. So, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal und streamt was Schönes.
Tschüssi.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.